Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Josephine Rowe, ein liebendes, treues Tier, eines der meistbeachteten Neuerscheinungen dieser Tage und zu Beginn mit einem nicht minder interessanten Roman von Chloé Mehdi. 2005 brannten in der Panriser Banlieue Autos und Barrikaden, nachdem zwei Jugendliche bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen waren. Ähnliche Aufstände sind der Ausgangspunkt für den Roman »Nichts ist verloren« von Chloé Mehdi. Es ist der zweite Roman der jungen französisch-algerischen Schriftstellerin. Gerade einmal 24 Jahre war sie alt, als sie ihn schrieb. Chloé Mehdi erhielt zahlreiche Preise für »Nichts ist verloren«, unter anderem den Prix Mystère de la Critique. Kirsten Reimers stellt den Roman vor.
Der 11-jährige Mathia, der in prekären Verhältnissen in einer kleinen Stadt am Rande von Paris aufwächst, hat in seinem Leben schon zu viel verloren, allem voran seine Familie. Seit ein paar Jahren lebt er bei C, seinem Vormund. Dennoch ist er viel zu oft auf sich selbst gestellt, denn C ist vollauf damit beschäftigt, seine Freundin, die suizidgefährdete Gabrielle, davon abzuhalten, sich umzubringen. Mathia hilft ihm dabei, indem er das Blut beseitigt, nachdem Gabrielle sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, indem er sie nicht aus den Augen lässt, nicht einmal im Krankenhaus.
Manchmal, wenn ich die anderen Kinder so sehe, dann frage ich mich, ob sie auch schon mal Blut von einer Autorückbank wischen mussten oder nachts verschreckt unter einem Krankenhausbett Wache halten. Ob sie wohl schon mal Steinchen in einen Tümpel geworfen haben und dabei das Oberarschloch da oben im Himmel oder wer auch immer da ist, angefleht haben, allen, die krank sind oder bald sterben werden, einen winzigen Aufschub zu gewähren, nur ein klitzekleines bisschen mehr Zeit zu geben.
C, eigentlich C4, knapp Mitte 20, ist der Sohn einer reichen bürgerlichen Familie, Vater Staatsanwalt, Mutter Richterin. Als Jugendlichen war ihm eine Zukunft als begnadeter Mathematiker prophezeit worden. Doch durch den Tod einer Mitschülerin, an dem C sich schuldig fühlt, verlor er den Boden unter den Füßen. C kam in die Psychiatrie. Heute hat er den Kontakt zu seiner Familie weitgehend abgebrochen und der bürgerlichen Gesellschaft den Rücken gekehrt. Er arbeitet als Wachmann in einem Supermarkt und hat die Mathematik gegen Poesie getauscht. Formeln gegen Lamartine, Baudelaire, Camus, Aragon. Auch Mathia fühlt sich verantwortlich. Dafür, dass sein Vater Selbstmord begangen hat. Dafür, dass seine Mutter sich nicht um ihn kümmert. Dafür, dass die Familie auseinandergebrochen ist. Vor 15 Jahren, noch vor Mathias Geburt, wurde in der Sozialsiedlung, in der die Familie damals lebte, ein Teenager von einem Polizisten getötet. Said, gerade mal 15 Jahre alt, eine Ausweiskontrolle, die aus dem Ruder lief.
Nächtelange Ausschreitungen im grellen Licht der Polizeischeinwerfer, im Blitzlichtgewitter der Kameras und im Schein der in Flammen stehenden Barrikaden. Die Leute aus dem Viertel fordern Gerechtigkeit. Sie glauben an die Republik. Sie scharen sich um die Familie von Said. Sie berufen sich auf die schöne Marion, die Demokratie und alles, was dazugehört. Sie verlangen, dass der für den Einsatz Verantwortliche verurteilt wird.
Mathias Vater arbeitete zu jener Zeit als Streetworker. Said gehörte zu seinen Schützlingen. Nach dessen Tod resigniert er. Er wird depressiv und entwickelt Symptome von Schizophrenie. Als mehrere Jahre später der Prozess gegen den Polizisten, der Said getötet hat, mit dessen Freispruch endet, bricht Mathias Vater endgültig zusammen und kommt in die Psychiatrie. Da ist Mathias gerade geboren. Weil er bei einem Besuch sich dem fremden Vater entzieht, glaubt er, eine Mitschuld zu haben, als sich dieser bald danach erhängt. Die Mutter schafft es nicht mehr, sich um die Kinder zu kümmern. Sie bringt Mathia zu C. Gina, Mathias ältere Schwester, geht eigene Wege. Der Halbbruder kehrt allen den Rücken und bricht den Kontakt ab.
Gina ist unbezwingbar. Das hat sie mir mal gesagt, als sie noch eine Jugendliche war. Unbezwingbar, Mathia. Sie sagte es mit solcher Überzeugung, dass ich es glaubte. Du bist auch unbezwingbar, wie eine Mauer aus Stein, nicht wie unsere Eltern. Unbezwingbar, sprich es mir nach. Und anschließend ist sie auf und davon. Und dafür hasste ich sie. Ich mag sie nur, wenn sie da ist, also nicht oft.
C mag nicht der perfekte Vormund sein, aber hier findet Mathia dennoch Wärme und Geborgenheit, die es ihm erlauben, nicht innerlich zu versteinern, sondern zu wachsen. Als jetzt, 15 Jahre nach Saids Tod, jedoch an den Hauswänden Graffiti mit dessen Konterfei und der Forderung Gerechtigkeit für Said auftauchen, reißt dies alte Wunden auf. im Viertel, in Mattia, in seiner Familie. Und der Junge muss erkennen, dass diese ihm etwas verheimlicht. Mit seinen 11 Jahren trägt Mattia viel zu viel auf den schmalen Schultern und ist viel zu abgeklärt, gleichzeitig aber auch sehr verletzlich. Er beobachtet mit wachem Blick die Geschehnisse um sich herum, ohne sie immer benennen oder gar verstehen zu können. Die beginnende Gentrifizierung des früheren sozialen Brennpunkts, die Vertreibung der ursprünglichen Bewohner, die unterschwellige Wut und das Misstrauen in die staatlichen Institutionen, allen voran in die Polizei, und das aus gutem Grund. Chloé Midi verleiht ihm dabei eine glaubwürdige Stimme. Lakonisch, klug, aber nie altklug. Manchmal bricht das Kindliche durch, das trotz allem in Mattia steckt. Die Freude über den ersten Schnee, die Liebe zu Zeichentrickserien oder die Angst davor, die letzten geliebten Menschen zu verlieren, wenn seine Schwester sich mit seinem Vormund streitet. Chloé Midi schildert, wie strukturelle Gewalt sich im Physischen manifestiert und wie sie wirkt. Wie Gewalt über Jahre hinweg Menschen und Viertel die Gesellschaft als Ganze prägt und verändert. Midi schreibt mit hoher Intensität und Genauigkeit, dabei mit viel Wärme für ihre Figuren. Wo ihre Sympathien liegen, ist eindeutig. Doch das verleitet sie nicht zu Einseitigkeit oder Verkürzung. Sie gibt allen Seiten Raum, behandelt jede ihrer Figuren mit Respekt und Gerechtigkeit. Sie bleibt auch da differenziert, wo die Wut sich Bahn bricht. So schreibt Midi über Chancenlosigkeit und Vorverurteilung, erzählt von Wut und Hilflosigkeit, von Selbstvorwürfen und Schuld und doch vor allem von Hoffnung und auch von Liebe. Dies tut sie mit großer erzählerischer Wucht, zart und poetisch, gerade heraus ohne Schnörkel und mit leisem Humor.
Kirsten Reimers über Chloé Midi, Nichts ist verloren, aus dem Französischen von Cornelia Wendt, Polarverlag Stuttgart, 312 Seiten, 18 €. Und wir kommen zu Ein liebendes, treues Tier von Josephine Rowe, die als eine der talentiertesten Stimmen der jungen australischen Literatur gilt. Geboren 1984 in Queensland, lebte sie mehrere Jahre in den Vereinigten Staaten und in Kanada. Mittlerweile hat sie sich wieder in Australien niedergelassen. Rowe veröffentlichte zunächst Kurzgeschichten, für die sie mit dem australischen Elizabeth Jolie Prize für Kurzprosa ausgezeichnet wurde. Ein liebendes, treues Tier ist ihr Debütroman, eine Familiengeschichte, die Anfang der 1990er Jahre in einer abgelegenen Kleinstadt im Südwesten Australiens spielt. Der Vater, Jack, hat einst in Vietnam gekämpft, das Kriegstrauma verfolgt ihn noch immer. Die Mutter träumt von einem besseren Leben, das sie hätte haben können, wenn sie nicht sich in Jack verliebt hätte. Und die Töchter Lainey und Ruby versuchen, in ihrer kaputten Familie irgendwie klarzukommen. Anne Seidel hat Josephine Rowes Debütroman gelesen.
Von den ersten Seiten des Romans bleibt vor allem ein Bild. Die leeren Hüllen von Zikaden. Das, was die Insekten übrig lassen, wenn sie das Larvenstadium verlassen und erwachsen werden. Die Hülsen mit ihren aufgeplatzten Rücken verhaken sich in Rubys T-Shirt, wenn das Mädchen die Zypressenbäume nahe ihrer staubigen Heimatstadt erklimmt und radeln mit ihr zurück ins triste Familienheim, um dort als leblose Trophäen auf der Fensterbank zu enden.
Am Tisch glaubst du behutsam die mitgereisten Zikaden ab und bedienst dich an Lainys Nagellackvorrat, um den Panzern einen Glanzanstrich zu verpassen. Golden, blassrosa, stahlblau lackiert, setzt du sie zu den anderen auf das Küchenfensterbrett, damit Mom überrascht sein kann, wenn sie das nächste Mal abwäscht.
Dort, auf der Fensterbank, sitzen die Zikadenhülsen nun wie stumme Mahner. Macht es wie wir, scheinen sie den Familienmitgliedern zuzurufen. Streift das alte, zu eng gewordene Leben ab und lebt das Leben, von dem ihr träumt. Doch so einfach ist das nicht. Die Figuren in Josephine Rowes Roman sind in ihren Hülsen, sind in ihrem gegenwärtigen Leben gefangen. Allen voran Evelyn, die Mutter, die es nicht über sich bringt, ihren Mann Jack zu verlassen, auch wenn der sie schlägt und sein Kriegstrauma die Familie zu zerstören droht. Die Töchter, Ruby und Lainey, versuchen jede auf ihre Weise der Tristesse zu entkommen. Ruby flüchtet sich in ihre Fantasie, Lainey dröhnt sich mit Lachgas und Alkohol zu. Später haut sie von zu Hause ab, reist als Stewardess um die Welt, doch auch in der Ferne wird Lainey von den Geistern ihrer Vergangenheit eingeholt. Genau wie Jack, der traumatisierte Vater, der die Familie irgendwann endgültig verlässt, aber trotzdem nicht zur Ruhe findet. Und all das ist umso beklemmender, da das bessere Leben, da all die ungelebten Möglichkeiten in Josephine Rowes Roman ständig präsent sind.
Seit Jahren wacht sie jeden Morgen mit demselben Gefühl auf. Das ist doch nicht mein Leben. Draußen vor dem graublauen Himmel schwankende graue Eukalyptuskronen und auf dem Nachttischfurnier die hingeworfenen Kupfermünzen aus Jacks Hosentasche. Nein, das stimmt alles nicht. Nichts davon passt. Hier ist was schwer durcheinander geraten, wie durch den Fleischwolf gedreht. Jemand anderes hat sich ihr Leben geborgt und gurkt damit durch die Gegend, macht Strecke, wie man es mit einem geklauten Auto tut. Aber irgendwann ist Schluss damit. Irgendwann ist man zermürbt vom schlechten Gewissen. Keine Spritztour kann ewig dauern. Eines Tages wird F aufwachen und dann ist es wieder da, ihr wahres Leben. Steht ordentlich geparkt vor dem Haus und glänzt. Zurückgegeben.
Die Familiengeschichte, die Josephine Rowe in ihrem Debütroman erzählt, ist nicht sonderlich originell. Unglückliche Familien wie diese australische Vater-Mutter-Töchter-Konstellation gibt es millionenfach. Vermutlich kennt jeder Leser einen ähnlichen Fall. Außergewöhnlich ist dafür die sprachliche und stilistische Wucht, die dieser Roman entfaltet. Josephine Rowe ist eine Virtuosin, die für ihren Familienroman die richtige Form gefunden hat. Jedes Kapitel widmet sie einem Familienmitglied und wählt jeweils den passenden Stil. Wirr und fragmentarisch für Jack, eine Art Zwiegespräch zwischen erwachsenem und jungem Ich für Tochter Ruby. Gekonnt jongliert die Autorin mit den verschiedenen Erzählperspektiven, spult vor und zurück, ohne sich zwischen den zeitlichen Ebenen zu verheddern. Wie ein Mosaik setzt sich so das Porträt dieser unglücklichen Familie nach und nach zusammen. Eine Familie, in der wie in allen Familien jeder von jedem sein eigenes Bild hat, geprägt durch die familiäre Konstellation und das gemeinsam gelebte Leben.
Unschwer zu erkennen, selbst aus der Ferne, das ist Lainey. Wenn sie ihren Kugelkopf zu den Zypressen dreht, sieht sie dein Fahrrad, das wehrlos am Fuß eines Baums lehnt. Und sie wird wissen, dass du dort oben hockst. Hinterhältiges Stück Scheiße. Zu dir hinaufklettern und dich verhauen kann sie nicht. Nicht mit diesen Schuhen. Aber sie kann ekelhaft wie Katzenpisse sein. Und sie hat einen sechsten Sinn und weiß immer, wo es am meisten wehtut. Dabei hättest du sie in der Hand, weil du nicht wenig über sie weißt.
Man merkt, dass die Autorin mit Kurzprosa begonnen hat. Der schmale Roman ist so perfekt durchkomponiert, dass nach den nur gut 200 Seiten tatsächlich alles gesagt scheint. Und trotzdem noch genügend Raum bleibt für eine Vielzahl von Bildern, mit denen die Autorin die ausweglose Situation ihrer Figuren, deren Eingeschlossensein, illustriert. Viele dieser Bilder gehen direkt ins Mark, schnüren unweigerlich die Kehle zu. Vielleicht auch, weil Rowe immer wieder Tiere als Bildmaterial wählt.
Das geliehene Kleid haftet an ihren Rippen und darunter pocht ihr Herz wie ein gefangener Vogel, wie der Spatz, den sie und Ru mal gefangen haben, als sie in der Garage über ihn stolperten, mit einer Schuhschachtel, alle vier Hände draufgedrückt, damit der Vogel nicht entkommen konnte. Dieses Gefühl, wie er darunter herumtobte, sich gegen die Wände schmiss und sich wehtat, bis er still war. Und als sie schließlich die Schachtel aufhoben, saß er reglos und mit aufgerissenem Schnabel da, benommen, und seine cremeweiße Brust pulsierte von winzigem, rasendem Entsetzen.
Hat der Mensch eine realistische Chance, der eigenen Vergangenheit zu entkommen? Das ist die Frage, die Josephine Rowes Roman zwischen den Zeilen stellt. Eine endgültige Antwort darauf gibt er nicht. Das Zikadenbild vom Anfang aber lässt wenig Raum für Hoffnung auf das bessere Leben. Denn ist die Hülle des alten Zikadenlebens erst mühsam abgestreift, dann bleiben den Insekten, wie es im Roman heißt, 6 Wochen Zeit, um herumzufliegen, Lärm zu machen und Sex zu haben, bevor sie sterben. Und wie Ruby lakonisch konstatiert, ist das ein sehr mieser Tausch nach 7 untätigen Jahren unter der Erde.
Anne Seidel über Josephine Rowe, ein liebendes, treues Tier aus dem Englischen von Barbara Schaden. Liebes Kind München, 208 Seiten, 20 €. Mehr Literatur gibt es am heutigen Abend in unserer Deutschlandfunk-Lesezeit ab 20.30 Uhr mit Frühlingserwachen von Isabel Lehn. Hier bei mir im Studio ist mein Kollege Hubert Winkels, der Isabel Lehn mit dem Roman eingeladen hat. Herr Winkels, wer ist diese Autorin, die gerade ihren zweiten Roman vorlegt?
Ich habe sie vor 3 Jahren in Klagenfurt als Vorlesende kennengelernt und ein Jahr später auch das Buch zu diesem Text, den sie da vorgetragen hat. Dieser erste Roman von ihr, sie war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 36, 37 Jahre alt, trägt den Titel »Binde zwei Vögel zusammen«. Das war eine hoch elaborierte Geschichte eines jungen Mannes, der in Franken bei einem Bundeswehrcamp, das ein Afghanistan-Dorf nachstellt, als Statist glaube ich, einen Ahmed spielen musste, einen afghanischen Ureinwohner sozusagen, und dann Bundeswehreinsätze erleben durfte. Und diese Einsätze haben ihn, also diese simulierten Einsätze, so verwirrt, dass er danach zurückgekehrt zu seiner Freundin in das normale urbane Leben, die Identität des anderen nicht mehr los wurde. Er schwankte zwischen einem deutschen, sagen wir Arnold, und eben diesen Ahmed. Und dieser Identitätskonflikt über diese sehr ausgedachte, aber trotzdem, finde ich, mit sehr viel Sinn ausgestattete Situation, hat diesen kleinen Roman getragen. Und da fiel sie durch ihre Intelligenz und kluge Bauart auf. Dann ist sie mir aufgefallen, weil sie ein dickes Buch zusammen mit zwei Kollegen, also ein 600 Seiter geschrieben hat, Schreiben im Sozialismus, über das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig, wo sie auch gelehrt hat die letzten Jahre. Man muss aber sagen, das Johannes R. Becher Institut, der Vorgänger des Deutschen Literaturinstituts, ist wesentlich das Thema dieses Buchs. Und da ist die philologische Sorgfalt und der Fleiß von ihr ebenso bewundernswert wie der Rationalismus ihres ersten Romans. Um das zu Ende zu sagen, bei dem neuen Buch sind beide Dinge nicht mehr wirklich dominant. Das hat mich überrascht.
Und eben dieses Buch über das Johannes R. Becher Institut Schreiben im Sozialismus wurde vor wenigen Wochen hier im Deutschlandfunk Büchermarkt vorgestellt in einer großen Rezension, die sich auch geradezu verbeugte vor der intellektuellen Kraft dieser Arbeit. Jetzt habe ich Sie gefragt, wer ist Isabel Lehn, die Autorin? Frühlingserwachen heißt ihr neues Buch. Ich habe es gestern Abend gelesen, war beeindruckt von der Gefühlsgenauigkeit auf der einen Seite. Aber da wir gerade über Identitäten sprachen, die bereits im ersten Buch eine Rolle spielten, möchte ich noch einmal fragen, wer ist Isabel Lehn? Und zwar in diesem Fall nicht die Autorin, sondern die Hauptfigur dieses Buchs. Die heißt nämlich auch Isabel Lehn.
Ja, also nach der Lektüre dieses Buchs ist man spätestens sehr verwirrt. Erstens ist diese Isabel Lehn im Buch, nicht die Isabel Lehn als Autorin. Es gibt viele Überschneidungen, aber es ist auch eine fiktive Figur. Wenn man dafür einen Beweis haben will, dann der, dass die Figur zwar Schriftstellerin ist, aber ein Buch schreibt und die Reaktion auf dieses Buch erlebt und ihr Erlebnis sehr intensiv beschreibt. Aber dieses Buch ist dieses Buch Frühlingserwachen selber. Also das kann also nicht sein, dass es identisch ist. Man kann es beweisen. Wer ist aber Isabel Lehn in dem Buch selbst? Und das ist natürlich eine leitende Frage, weil man gar nicht anders kann, als Leser zu denken, Isabel Lehn schreibt über ihre eigenen Probleme mit der Sexualität, mit ihrem Körper, mit ihrem Kinderwunsch, mit ihrer Neurose, ihrem Psychiater und so weiter. All diese Dinge überträgt man automatisch auf den Schreibenden, aber wird immer zwischendurch daran erinnert, es ist ein Abgrund da, ja, der die Heldin Isabel Lehn vom Schreibenden trennt. Und in diesem Zwiespalt oder in dieser Ambiguität verhält man sich die ganze Zeit als Leser. Und ich denke, es hat Isabel Lehn natürlich sowieso Freude gemacht, dieses Spiel mit ihrem Namen und ihrer Identität zu spielen. Aber ich glaube, es hat ihr auch die Kraft gegeben, sehr intim über Dinge zu reden, die sie erstens, wie ich glaube, selber intensiv angehen. Aber sie musste nicht Rechenschaft darüber ablegen als empirische Person. Sie konnte beides nah dran sein, ihren Namen benutzen und trotzdem sich frei verhalten zu sich selber. Ich denke, das ist eine Spielsituation, die etwas sehr Köstliches hat.
Vielen Dank, Hubert Winkels, der uns neugierig gemacht hat auf die Deutschlandfunk-Lesezeit heute ab 20.30 Uhr mit Isabel Lehn, Frühlingserwachen. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem ein Stück über Farmen ohne Farmer. Die Digitalisierung und Automatisierung in der Landwirtschaft führt augenscheinlich dazu, dass menschliche Arbeitskräfte dort künftig kaum noch gebraucht werden. Was uns deshalb wehmütig stimmt, weil vom Bauernschwank des Spätmittelalters bis zur Bauernprosa Reinhard Kaiser Mühleckers der Hof und seine Arbeitskräfte ein zentrales Themenfeld der Literatur sind. Und so schließen wir beklommen mit folgendem Zitat aus Johannes von Tepels Ackermann aus Böhmen, um 1400 entstanden. Ein Zwiegespräch mit dem Tod, das immer noch bemerkenswert ist. Zitat: Leid, Betrübnis und Kummer begleite euch allenthalben, schmerzvolle Anfechtung, schändliche Angst und schmähliche Feindschaft bezwinge euch gröblich an jeder Stätte. Die Moderation hat in wenigen Minuten deutlich fröhlicher gestimmt. Mein Kollege Ralf Krauter, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.